Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Eine Diktatur für Deutschland mit einem Führer an der Spitze, das wünschen sich im Jahr 2023 gut 6% der Bevölkerung. Nur ein Ergebnis der neuen Mitte-Studie, die heute vorgestellt worden ist. Bevor wir darüber reden, wie sehr uns das alarmieren muss oder auch nicht, schauen wir uns die Gesamtergebnisse der Studie an. Nadine Lindner.
Rechtsextreme Einstellungen sind angestiegen und weiter in die Mitte gerückt. Das ist die Kernaussage der neuen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Andreas Zick von der Universität Bielefeld war daran beteiligt.
Ein rechtsextremes Weltbild, und das bemisst sich in der Zustimmung zu 18 sehr klaren, harten rechtsextremen Äußerungen, stellen wir in diesem Jahr bei 8,3% der Menschen fest.
Zugleich wachse der Graubereich mit einer diffusen Zustimmung bzw. Ambivalenz auf 20%, so Zick. Bei rechtsextremen Einstellungen geht es unter anderem um Fremdenfeindlichkeit, Diktaturunterstützung, Verharmlosung des Nationalsozialismus. Besorgniserregende Verschiebungen gibt es auch bei anderen wichtigen Indikatoren. So sinkt das Vertrauen in staatliche Institutionen auf nur noch knapp über 50%. Menschen würden sich stärker Verschwörungstheorien und populistischen Deutungsmustern zuwenden. Jeder Dritte der Befragten glaube, dass Politiker nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten seien. Das reiche bis weit in die gesellschaftliche Mitte hinein. 40% fühlten sich politisch machtlos. Als eine Ursache für den Rechtsdrift benennt die Studie die multiplen Krisen unserer Zeit. Klimawandel, der Krieg gegen die Ukraine, der die Energiepreise und die Inflation befeuert habe.
Und wir haben auch gefragt, wie sicher oder unsicher fühlen Sie sich angesichts von vielen Krisen und Herausforderungen, weil wir wissen, dass Unsicherheit öffnet für Populismus, aber auch für Menschenfeindlichkeit.
Die Daten zeigen, dass mehr Menschen in Ostdeutschland rechtsextreme Einstellungsmuster teilen, mit knapp 16%. Im Westen sind es 7%. Zudem werde rechtes Denken jünger. 12% der 18- bis 34-Jährigen hätten ein verfestigt rechtsextremes Weltbild. Zu den Ursachen sagte die Sozialpsychologin Beate Küpper im Gespräch mit der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion.
Also hier können wir beobachten, dass junge Menschen, die, ich sag mal, den laut gewordenen, auch die aggressiv gewordenen Populismus der letzten Jahre, den auch die Rechtsextremen für sich zu nutzen wissen, aufgesogen haben. Sie sind ja in dieser Welt sozialisiert, sie denken sich das nicht selber aus. Sie sagen das noch etwas ungeschminkter.
An der politischen Bildung dürfe nicht gespart werden, so der Appell im Hinblick auf den Bundeshaushalt 2024. Vor allem auch deshalb, weil die Studie einen Zusammenhang zwischen Einsamkeitsgefühlen und politischer Radikalisierung sehe. Die sogenannte Mitte-Studie erscheint seit 2006 etwa alle 2 Jahre. Die Studie mit über 400 Seiten, fast ein Buch, ist repräsentativ. Rund 2000 Menschen wurden im Februar per Festnetz oder Handy etwa eine halbe Stunde lang befragt. Eine Erfahrung aus den diesjährigen Interviews: radikale Einstellungen würden selbstbewusster, fast feixend vorgetragen.
Wie sehr muss uns das beunruhigen? Bei mir ist der Historiker Martin Sabro, ehemaliger Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und auch ehemaliger Professor für Zeitgeschichte an der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Dittmer.
Herr Sabro, die Zahl der Menschen, die sich rechts der Mitte sehen, hat sich verdoppelt, ist ein Ergebnis. Das andere aber auch, die meisten Menschen in Deutschland vertreten Grundwerte der Demokratie und lehnen rechtsextreme Ansichten klar ab. Müssen wir trotzdem alarmiert sein?
Ja, ich glaube, alarmiert sein müssen wir, denn in der Tat, der Umstand, dass 8% heute ein rechtsextremes Weltbild haben, statt wie vor wenigen Jahren oder vor 2 oder 3 Jahren 2 oder 3%, das ist ein enormer Sprung. Und wenn wir uns die anderen Zahlen anschauen, 15% verorten sich selbst rechts von der Mitte, was immer das heißen möge. 23% meinen, die AfD sei eine Partei wie jede andere. Dann kann einen das sehr bedenklich stimmen. Auf der anderen Seite ist ganz überraschend, 68%, der höchste Wert überhaupt, 68% befürworten in Krisenzeiten Solidarität mit den Schwächsten. Schwer zu interpretieren.
Was einen erschrickt, sind bestimmte Begrifflichkeiten. Ich habe es vorhin schon gesagt, mehr als 6% wünschen sich eine Diktatur für Deutschland mit einem Führer. Da kommen einem natürlich sofort dunkle Bilder. Wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, würden Sie sagen, es gibt klassische Kipppunkte in einer Gesellschaft, wo man wirklich alarmiert sein muss, die man auch erkennen muss?
Ach ja, die Kipppunkte. Also natürlich, wenn wir erleben, dass die AfD im Bundesdurchschnitt jetzt über 20% hinter sich versammelt, an der Wahlurne allerdings nur, natürlich, und dass in den sogenannten oder früher neuen Bundesländern sie die stärkste Partei geworden ist, dann ist das bereits ein Kipppunkt. Es ist ein Einsickern, es ist eine Normalisierung des rechtsextremen Denkens. Und wie es aus der Studie von Herrn Zick heißt, diese Positionen werden heute nicht mehr verschwiegen ausgedrückt, sondern feixend vorgetragen. Natürlich kann man auch fragen, ob sich eigentlich die Bekenntnishaftigkeit geändert hat oder die Einstellung selbst geändert hat. Ich wäre der Meinung, dass rechtsextremes Denken auch vorher weit über 2% in der Bevölkerung verbreitet war. Aber die Sagbarkeit, die Lust an der Sagbarkeit ist gestiegen. Und das kann einen natürlich in der Tat sehr bedenklich stimmen. Ob der historische Vergleich dazu allerdings taugt und greift, das ist eine Frage, über die man im Weiteren diskutieren muss. Mhm. Die reinen Zahlen hingegen weisen in der Tat dahin, dass sich der Rechtsextremismus in einer europäischen Normalität mittlerweile auch in Deutschland festgesetzt hat, und das in einem Land mit einer besonderen Tradition, von der wir eigentlich glaubten, dass es diese rechtsextremen Einstellungen nicht aufsaugen würde.
Historischer Vergleich, Sie sprechen auf Weimarer Republik und NS-Zeit an. Können wir denn aus der Geschichte lernen?
Oh, Frau Dittmar, das ist ein ganz weites Feld, und in der Regel kann man sagen, man lernt aus der Geschichte nur, dass man nichts aus ihr lernen kann. Man kann sich aber jederzeit auf sie berufen. Trotzdem, Fachgeschichte ist Fachwissenschaft, als historische Fachwissenschaft ist nicht überflüssig. Sie kann Gegenwartsorientierung bieten, und das würde im Weimar-Fall jetzt erstmal bedeuten, dass wir die kardinal unterschiedlichen Voraussetzungen herausarbeiten. Wir sind heute ein Fürsorge- und Wohlfahrtsstaat, ganz anders als Weimar. Wir haben eine starke bürgerliche Mitte, die auch in der Studie ja sichtbar wird. Wir haben die NS-Erfahrung, die die Weimarer Zeit natürlich nicht hatte. Wir haben eine europäische Einbindung. Wir haben 75 Jahre deutsche oder zunächst westdeutsche Demokratie. Und wir haben eine immer noch sehr starke, verbreitete gesellschaftliche Ächtung der Gewalt. Das sind so starke Unterschiede, dass man nicht in Alarmismus verfallen muss. Man sollte alarmiert sein. Das ist kein unwichtiges Ergebnis. Aber man muss nicht in den Alarmismus verfallen, zu glauben, dass der Nationalsozialismus vor der Tür steht. Das wäre zu weit gedacht und würde uns möglicherweise auch zu hysterischen und damit falschen Reaktionen verleiten.
Keine Frage. Kann man dennoch die Krisenstimmung, die zum Beispiel in den 20er Jahren herrschte, in Ansätzen vergleichen? Die Wirtschaft ging damals den Bach runter. Die Leute fühlten sich auch machtlos. Kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Das sind ja alles so Äußerungen, die heute auch wieder fallen. Kann man das vergleichen? Auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich komplett andere sind?
Naja, vergleichen natürlich schon, aber der Krisenbegriff lädt ja zum Vergleich ein. Wann ist eigentlich nicht Krise gewesen? Die Weimarer Republik war in einer Dauerkrise gewesen, und in der Gründungsphase gab es rechtsextreme Einstellungen weniger. Da war allerdings die militärische Verschwörung und die alten kaiserlichen Eliten gegen die Republik eingestellt. Aber der Massenzugriff der Nationalsozialisten auf die Bevölkerung ereignete sich ja erst in der späten Weimarer Republik, nachdem gerade 5 eher goldene Jahre ins Land gegangen waren. Man könnte sagen, dass ist vielleicht gerade die Stärke der bürgerlichen Mitte und des Staates ist, der heute fest in der Republik, mit der Republik verankert ist, die Lust an der Provokation schürt, die natürlich auch mit dem Wahlerfolg der AfD einhergeht. Dieser Hinweis auf die feixende Freude am Bekenntnis einer Provokation, die uns in Rage bringt, das ist ein wesentliches Motiv. Und man kann im Unterschied zum Nationalsozialismus doch sagen, dass der Rechtspopulismus unserer Zeit eine sehr dünne Ideologie ist. Eigentlich hat er keine Vision. Seine Vision besteht darin, uns herauszufordern. Das heißt, dass der Rechtspopulismus auch davon lebt, dass es diese starke Demokratie eigentlich gibt, an der er sich reibt.
Ich habe es aber auch zu Beginn gesagt, das gute Ergebnis dieser Studie ist, der große Teil der Gesellschaft stimmt natürlich den Grundwerten der Demokratie zu. Sind diese vielen zu leise?
Ja, der Bundespräsident hat vor wenigen Tagen, gerade auf dem Historikertag, seine Stimme laut erhoben. Und ich glaube, wir tun es auch gerade. Die politische Bildung, von der wir sprachen, tut es auch. Die Brandmauern, die wir aufgerichtet haben und die jetzt eingerissen werden oder überlaufen werden, tun es eigentlich auch. Ich kann es nicht sagen. Es ist immer die Frage, ob Ausgrenzung oder Einbindung das bessere Rezept ist. Wahrscheinlich wird man es mit beidem probieren müssen, aber vor allem mit einer souveränen Gelassenheit, die der Gefahr ins Auge blickt, aber sich von ihr auch übermannen lässt.
Der Historiker Martin Sabro im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch, Frau Dittmar.